Gymnastik, das ist lästig, das ist grausig für ihn, jeden Tag eine Stunde Gymnastik machen. Da habe ich ihn schon oft einmal sagen müssen, wie lange willst du jetzt noch zuschauen? Du springst scheiße, weil du die Hocke nicht herbringst.
Die Bedingungen waren halt einfach katastrophal. Die Mixed-Premiere, da hätte man eigentlich schon erwarten können, dass da zumindest die Bedingungen von außen so sind, dass man sich da wirklich in einem guten Licht präsentieren kann, aber das war nicht der Fall.
Die WM war, da ist der Fates abgegangen, da war man dann jeden Tag fast drin. Ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Ja, eigentlich kann ich nicht drüber reden, aber sagen wir, die Entscheidung wird jetzt eigentlich letztendlich immer klarer.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück. Ihr hört Ski Happens mittendrin während der nordischen Ski-WM in Planica. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen aus Mainz die Coco.
Hi.
Und aus Villach, aus dem Mannschaftshotel, der Finzi. Hello.
Servus.
Und eins müssen wir vorweg schicken, einen kleinen Disclaimer, eine kleine Vorwarnung. Wenn der Finzi heute etwas zurückhaltend und übervorsichtig klingt, dann liegt das daran, dass der Chef heute mit dabei ist. Hallo Hermann Weinbuch.
Hallo, grüßt euch.
Wo sollen wir anfangen? Es ist uns eine große Freude. Vielen Dank für deine Zeit erstmal, dass das klappt, dass du uns besuchen kommst.
Ja, ich mach's gerne. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich bin ein bisschen gespannt, was so auf mich zukommt. Und ja, schauen wir mal.
Es muss ja auch für alte Hasen wie dich noch erste Male geben.
Ja, genau. Das wäre wichtig.
Apropos alte Hasen. Wenn wir uns nicht ganz verzählt haben, dann ist das jetzt in Planica deine 14. Weltmeisterschaft als Trainer. Wie macht sich denn Planica so wie ist es da vom Außenrum im Vergleich zu den sonstigen? Du hast ja alles gesehen.
Ja, ich bin eigentlich mit großen Erwartungen nach Planica gefahren. Man hat im Vorfeld gehört, alle Karten sind ausverkauft. Es ist schwer, Karten zu bekommen. Ich weiß, dass das hinten in einem Bergkessel drin ist, mit gewaltigen Schanzen, wahnsinnige Schanzenanlage, 8 Schanzen mit der Skiflugschanze, die imposant einfach wirkt. Dann daneben sind die Loipen, alles ganz eng beieinander. Ich dachte, ja, da wenn da 10.000 Zuschauer sind, dann geht da die Hölle ab. Also dann fehlt's da richtig und mit sehr viel Skandinaviern wird das richtiger Trubel und ein großes Fest. Und das geht mir eigentlich ein bisschen ab. Es sind nicht so viele Zuschauer. Ist auch nicht, die Stimmung ist nicht so überragend wie jetzt in Oberstdorf oder in Seefeld oder wie ich schon es in Oslo erlebt habe. Von daher, ja, ist doch ein kleines, maues Gefühl dabei.
Was war die schönste von diesen vielen Weltmeisterschaften, so vom Gesamtpaket außenrum?
Eigentlich die in Oberstdorf. Das hat mir ja brutal gut gefallen. Wir waren damals in Riesenstress. Also der Ronny Ackermann war da ziemlich gut und der Björn Kircheisen von meinen Leuten. Der Ronny hat im Vorfeld brutale Probleme gehabt im Springen. Ich weiß noch, wir haben in Ruppolding da noch trainiert. Kurz vor der WM, jeden Tag hat er 12, 15 Sprünge gemacht auf der großen Schanze, um eben nochmal in Form zu kommen. Also da war ich mental nervlich ziemlich angespannt, weil es auf Messerschneide war in der Heim-WM. Und und dann geht alles auf. Wir gewinnen da fast alles. Tolle Endspurts. Und dann so viel Zuschauer, das war so eine Mordstimmung. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und da war auch diese, wie sagt man, die Meile, die Fanmeile im Dorf drin.
Die WM-Bar.
Die WM-Bar. Da ist der Fates abgegangen. Da war man dann jeden Tag fast drin. Ich weiß nicht, wie die das ausgehalten haben. Ja, mir Trainer und auch die Techniker, die Jungs sind natürlich brav im Zimmer und haben geschlafen. Und wir sind da ausgezogen und haben da richtig mitgefeiert. kann man jetzt sich gar nicht mehr vorstellen, ganz eng beieinander. Und das war eine Mordstimmung. Und ja, da haben wir nicht viel geschlafen in die 2 Wochen. Aber ja, die Euphorie, die hat das alles getragen und das war ein Wahnsinnserlebnis. Also das war meine schönste WM, muss ich jetzt sagen.
Ich muss sagen, ich dachte gerade schon für einen kurzen Moment, du meinst die Oberstdorf-WM 2021?
Nein, da war leider Corona. Das ist genau das Ganze. Ich habe mich da wieder so drauf gefreut, weil ich eben diese Erlebnisse gehabt habe. Und die hätten das auch wieder so super aufgezogen. Da bin ich der felsenfest überzeugt. Aber Corona hat leider alles zerstört.
Aber Moritz hat es gerade schon gesagt, du hast schon so viele WMs miterlebt. Aber diese WM unterscheidet sich vielleicht doch nochmal dahin, dass es die erste WM für dich ist mit Mixteam. Dessen Springen ja doch gestern für viel Kritik gesorgt hat. Du hast es ja auch scharf kritisiert. Wie hast du das Springen gestern erlebt?
Ja, ich war schon enttäuscht. Wir sind bei der Weltmeisterschaft. Es sind lauter Profis unterwegs. Und das war nicht profihaft, wie die Schanze präpariert worden ist. Es ist einfach, den Neuschnee, 10, 15 Zentimeter einfach zusammengetrampelt. Der war stumpf, war trocken und das war eigentlich gemeingefährlich. Und wir Trainer haben uns so überlegt, ob wir die Mannschaft rausziehen. Das wollte man natürlich nicht machen, weil dann wäre es ein Riesenaufruhr. Aber wir haben schon gesagt, wir lassen sie nicht über 95 oder 97 Meter springen. Wir gehen dann lieber 2 Luken runter oder 3, damit sie möglichst safe landen können und verzichten dann vielleicht auf die eine oder andere Sekunde. Aber da war uns dann die Sicherheit doch wichtig. Und ja, letztendlich haben sie es dann Gott sei Dank erkannt nach dem 5. oder 6. Sturz, dass da das nicht so geht und haben dann die Schanze nochmal versucht, anders zu präparieren und ja, einfach das, was noch zu retten ist, zu machen. Und das hat auch dann eigentlich ganz gut funktioniert.
Was sagst du sonst zu dieser Wettkampfpremiere, die es ja gestern doch war auf Weltmeisterschaftsebene?
Ja, es war eigentlich ganz gut. Ich meine, Springen war schwierig, waren wechselnde Winde. Das sind schon noch die Differenzen waren doch sehr groß. Das ist natürlich nicht so zuträglich für das Ganze. Aber es waren doch mehrere Nationen dran. Letztendlich war es dann auch ein spannender Wettkampf. Ja, ich glaube, man muss einfach Kombinationen, das sind 2 ganz schwierige Sportarten, und das zusammenfinden und beides gleichzeitig gut ausbilden, da braucht man ein bisschen Geduld. Da muss man sich Zeit nehmen. Das dauert einfach ein bisschen länger, als wenn man Spezialist ist in irgendeiner Disziplin. Und die Damen im Skisprung haben sie auch bewiesen, dass das jetzt super schon gut funktioniert und ein sehr gutes Niveau ist. Aber sie haben auch ihre Jahre gebraucht. Und ich glaube, das brauchen wir einfach auch. Da muss man einfach zuversichtlich bleiben, geduldig und stetig arbeiten.
Finzi, für dich als teilnehmender Athlet bei diesem Wettbewerb auch, wie war es denn für dich? Was hat sich angefühlt, was Besonderes, weil es eine Premiere war?
Ja, es war schon was Besonderes, aber man hat es im Vorfeld eigentlich schon gewusst, wie es wird. Man kennt ja die Mädels schon, man kennt auch international das Feld. Von dem her hat man schon gewusst, auf was einen erwartet. Aber die Bedingungen waren halt einfach katastrophal. Vor allem, das war der erste Wettkampf, die Mixed-Premiere, da hätte man eigentlich schon erwarten können, dass da zumindest die Bedingungen von außen so sind, dass man sich da wirklich in einem guten Licht präsentieren kann. Aber das war nicht der Fall. Die Schanze Parica, die war gefühlt beim Training, aber hier waren besser präpariert wie jetzt bei der WM. Also das war schon, das hat uns alle, glaube ich, ein bisschen schockiert.
Ja, darf ich kurz ins Wort fallen? Also ich sehe das auch so, beim, was der Wind sagt. Also wir alle wissen, auf dem Spiel steht jetzt in der deutschen Kombination wegen Olympia und so weiter. Wir müssen uns gut präsentieren und wir kriegen da jetzt eine Plattform Und da muss im Vorfeld einfach alles gearbeitet werden, dass das auch dann die Bedingungen top sind, damit wir weite Sprünge zeigen können. Dass man ja auch die Jury muss dann so arbeiten, dass man die Damen ein bisschen mehr Fahrt gibt und man kann auch das ganz gut steuern. Man weiß, wo die guten Leute drin sind, dann kriegen die halt ein bisschen weniger Fahrt. Aber dass das Gesamtbild einfach sehr gut aussieht, dass man weite, gute Sprünge sehen kann. Und dann wäre das vielleicht eine tolle Sache, eine Werbung für uns. Und das muss im Vordergrund stehen. Und das haben sie in meinen Augen gar nicht erkannt und oder gar nicht angenommen. Und das das macht mich dann immer ein bisschen traurig oder fassungslos, will ich ein bisschen sagen, dass man da die Zeichen der Zeit nicht erkennt, was auf dem Spiel steht und was man eigentlich tun muss und dass man das auch dann so anpackt.
Wenn du sagst, das haben sie nicht angenommen, gab es dann danach irgendwie noch irgendeine Möglichkeit der Aufarbeitung, Austausch von euch Trainern und Veranstaltern?
Nein, gab es nicht, nein.
Hättest du dir das gewünscht?
Ja, ich glaube, der Veranstalter ist letztendlich nicht der Ansprechpartner, sondern die FIS und vor allem in erster Linie, sage ich mal, Lasse Ottersen. Der muss das eigentlich lenken und leiten und der muss letztendlich da auf den Veranstalter einwirken und sagen, so, und auch auf die Jury einwirken und sagen, du, wir haben das und das Problem, uns ist es jetzt wichtig, dass wir Top-Schanze haben, die top repariert ist und damit wir guten Sport zeigen können, dass wir weite Sprünge zeigen können, dass wir an die Grenzen gehen kann, das brauchen wir, dass wir da sehen, hoppa, die können was, das schaut geil aus, das ist eine tolle Sache, warum sind die bei Olympia nicht dabei? Und so hat man das eigentlich nicht ganz rübergebracht und das tut mir halt dann ein bisschen weh, weil man eigentlich eine Chance wieder verwirkt hat.
Es gab ja dann doch auch noch einen weiteren Wettkampf auch schon für dich und dein Team, und zwar das Einzel auf der Normalschanze. Julian Schmid hat Silber gewonnen. Hättest du das so für möglich gehalten? War für dich vorher der Medaillenkandidat von den vielen, die du ja möglicherweise so in deiner Mannschaft hast?
Ja, habe ich. Das hat er einfach im Sommer oder im ganzen Winter schon, er ist ja immer ganz vorne dabei gewesen. Er hat immer eine Möglichkeit gehabt, auf Stockel zu kommen. Manchmal hat er es geschafft, manchmal nicht. Also war unheimlich beständig schon für sein Alter. Hat noch ein paar Dinge noch nicht ganz so hinbekommen, sonst wäre er vielleicht noch das ein oder andere Mal öfters drauf gewesen. Ist beständig stark in Form. Hat auch einen guten Eindruck, war locker. Wichtig war, dass der Winz jetzt nochmal zu uns gestoßen ist und richtig stark performt hat, weil wenn er ganz alleine ist und er eigentlich die Kohlen da rausholen soll, dann wird's schon schwierig für so einen Jungen. Aber wir sind ja auch noch Freunde und wenn sie zu zweit sind und sich gegenseitig da fördern und auch ein bisschen anstacheln, das hat ihnen bis jetzt immer geholfen. Das ist eine richtige, gesunde Rivalität. Und von daher, da hat man gemerkt, der Vince ist wieder da, der hat Möglichkeiten, der ist auch im Training dann bei uns in Oberstdorf zum Schluss sehr gut gesprungen. Da habe ich gemerkt, hoppala, wenn er so springt, dann ist sofort eine Medaille möglich. Und im Laufen hat er sich auch immer besser gefühlt und und es hat auch der Juli gespürt. Und das hat der ganzen Mannschaft ja Stärke und Lockerheit gegeben, weil das nicht auf einen drauf lastet.
Finde ich, es ist ein bisschen ein Trost für die Holzmedaille, wenn du weißt, dass du so das ganze Team angeschoben hast.
Ja, das ehrt mich natürlich sehr, aber ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass einfach, wenn alles auf einem der Druck lastet, das hat bis jetzt bloß der Erik geschafft, glaube ich, das immer wieder zum Zeigen. Aber ja, ich glaube, das hat ihm gut getan und ich fand es dann schon auch beeindruckend, vor allem, weil die Vorleistungen der Saison war extrem konstant gut, super gesprungen und wirklich oft auf dem Podest. Aber dann das dann bei der WM nochmal zum zeigen, das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Also das fand ich schon dann doch beeindruckend. Und klar, da hat alles zusammenpasst an dem Tag, aber völlig verdient.
Jeder, der die NOCO-Wettkämpfe in den vergangenen Tagen im Fernsehen verfolgt hat, hat Johannes Rutzek als TV-Experte sehen können. Und viele haben sich mit Sicherheit gewundert, warum er nicht läuft. Finzi hat gerade schon erzählt, ihr habt ein internes Ausscheidungsspringen gemacht. Letztendlich hat Johannes auch selber gesagt, er war einfach nicht gut genug, um einen der 4 Startplätze zu bekommen. Und wir haben auch letztes Jahr vor Olympia viel darüber geredet. Die Langläufer durften super viele Sportler mitnehmen, die nicht die Quali hatten. Bei euch im Team konnte eigentlich jeder um eine Medaille mitkämpfen, aber nicht jeder durfte starten. Hermann, wie schwierig ist es für dich persönlich, jetzt vielleicht auch im Hinblick auf den Teamwettbewerb zu entscheiden, wen du am Ende des Tages nominierst und wen leider nicht?
Ja, ich glaube, es ist für uns Trainer immer sehr, sehr schwierig, vor allem wenn man so eine starke Mannschaft hat und wirklich einen dann die Möglichkeit verwehrt, Medaille zu gewinnen. Ich glaube, wir wissen, was für hohe Verantwortung wir da tragen. Was mir vielleicht hilft, ich war selber auch schon in der Situation. Ich habe in Calgary zuschauen müssen. Da haben sie Olympiasieg erreicht, meine Kollegen. Und ich war aber 2 Jahre vorher oder 3 Jahre, war ich die Leitfigur und habe sie zu Weltmeistertiteln und so mitgeführt, sagen wir so, als Leader in der Mannschaft. Und dann, ja, war ich unbeständig. Ich habe den Trainer verstanden. Den sicheren Mann hat man dann eingesetzt. Aber ich war im Boden zerstört. Also für mich ist da auch sehr viel zusammengebrochen. Drum denke ich, kann ich sehr gut mitfühlen, was mit den Jungs ist. Sie haben ja sehr viel investiert. Als Kombinierer muss man sehr viel trainieren und konsequent sein, auch mit der Ernährung und. Also es hängt sehr viel dran. Und dann eben auch gut stark zu sein und dann aber doch nicht starten zu dürfen, tut wirklich weh. Und und von daher ist es für mich immer sehr schwer, diese Entscheidungen zu treffen, wenn es so eng ist. Und das ist sehr belastend und ja, ist nicht schön. Aber das gehört zum Job und ich versuche, möglichst gerecht zu sein und alle Aspekte irgendwie auf die Waagschale zu legen und dann eben eine klare Entscheidung zu treffen.
Jetzt hast du schon deine eigene Erfahrung als Athlet angesprochen. Auf die und die Zeit kommen wir gleich auch nochmal kurz. Jetzt bist du ja aber schon seit 26 Jahren Bundes- oder Cheftrainer, je nachdem. Wird es mit der Zeit über die Jahre solche Entscheidungen, ich will nicht sagen einfach, aber bekommt man vielleicht irgendwie eine andere Perspektive auf solche Entscheidungen, wenn man das so häufig, so oft machen muss?
Ich glaube, man lernt immer dazu und was ich gelernt habe, ist, man muss immer noch genauer sein. Man muss alles wirklich abwägen und meine Erfahrung ist, wenn man den Jungs klar sagt, warum und weswegen, und die Fakten auf den Tisch legt. Und dann muss man das auch so einhalten. Wenn man sagt, so und so ist es, so sehen wir das und so sind die Kriterien, wenn die dann können sie das eigentlich schon akzeptieren und gehen damit. Und man darf aber da nicht mehr umfallen. Dann ist das im Stein gemeißelt und das habe ich ja nie gemacht. Weil ich sage, ja, der hat aber einen schlechten Wind gehabt. Darum wäre eigentlich die Leistung besser, darum kommt der da rein. Also das ist ein No-Go bei mir. Darum muss man es wirklich im Vorfeld sich genau überlegen, wie man das angeht und wie man diese Nominierung angeht. Es ist einmal ist der Weg richtig und einmal ist der andere Weg richtig. Also es ist nicht so, dass ich da jedes Mal das Gleiche mache, sondern immer situativ, um möglichst jedem gerecht zu sein. Oder zu werden, so drum. Es geht nicht leichter, aber man weiß, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist, sagen wir so.
Ich glaube, einfach ist sowas nie und leichter wird es auch sicherlich nicht. Aber weil du es vorhin schon angesprochen hast, du warst selber mal Kombinierer, auch ziemlich erfolgreich, hast 1986 den Gesamtweltcup gewonnen, bist auch dreifacher Weltmeister geworden, sowohl alleine als auch mit dem Team. Warum hast du dich nach deiner aktiven Karriere dazu entschieden, Trainer zu werden?
Ich glaube, das war immer schon mein Berufswunsch. Ich war schon, sagen wir mal, ich habe auch Fußball gespielt, da war ich Captain in der Fußballmannschaft. Ich habe da immer gern so im sportlichen Bereich so ein bisschen die Führungsrolle übernommen. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich war oft die Triebfeder, weil wenn wir was ausgemacht haben, gehen wir am Bolzplatz, spielen wir da und da und dann ja, hat man Mannschaften aufgestellt und so. Also wie gesagt, das war immer schon so ein bisschen mein Ding. Und ja, und ich lieb den Sport so. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich habe nur Sport gelebt, sage ich mal so. Leider ein bisschen einseitig, aber es ist so. Und von daher kam für mich nur irgendwas mit dem Sport in Frage. Und da ist natürlich Trainer naheliegend.
Du wurdest ja dann Trainer zu einer Zeit, das ist ja heute kaum vorstellbar, da waren die deutschen Kombinierer nicht ganz so erfolgreich, sagen wir mal so. Was war das Erste, was du gemacht hast, als du da angefangen hast? Das war ja wirklich ein großer Umbruch dann in den 90ern.
Ja, also so, ich musste praktisch aufhören. Ich wollte noch gar nicht aufhören als meine aktiven Karriere, weil ich einfach gesundheitlich angeschlagen war. Ich habe zu viel trainiert, habe vielleicht auch mich einseitig ernährt, hat auch sehr viel, sagen wir mal, Druck und Stress, weil ich mir sehr viele hohe Ziele gesetzt habe und das hat mich dann letztendlich ein bisschen ja müde gemacht und nicht mehr so belastbar gemacht und dadurch musste ich dann das beenden und habe dann gleich aber das Studium angefangen und dann habe ich gesagt, so und jetzt will ich erstmal aus der Mühle raus und will mit den Kleinen anfangen und praktisch von der Pike an das Handwerk des Trainers zu lernen und da mit Jungen da zu beginnen. Da habe ich dann damals den DC-Kader übernommen. Den habe ich 2 Jahre geführt. Die Jungs sind richtig marschiert. Wir sind sehr viel besser geworden, sodass die Führung gesagt hat, du bist so gut, also gehst eins höher, gehst in den C-Kader. Dann habe ich den C-Kader 1-2 Jahre gehabt. Wir haben dann gleich Medaillen gewonnen und so. Es hat also auch sehr gut funktioniert. Und dann hat es oben eben in der oberen Etage, in der LG1, hat es nicht funktioniert. Da haben wir jetzt schon fast 10 Jahre, haben wir da keine Medaillen mehr gewonnen. Ein Trainer nach dem anderen ist da verschlissen worden. Man hat Osttrainer probiert, dann hat man wieder einen Westtrainer probiert. Damals war das die Zeit mit dem Umbruch der Zusammenlegung, dann kamen 2 grundsätzlich verschiedene Trainingsphilosophien aufeinander. Wir im Westen haben ruhig langsam trainiert, sehr viel auf Basis und im Osten hat man sehr intensiv mit Intervalle und sehr viele ja, Grenzbereiche trainiert, also komplett anders. Und da gab es dann nur noch ein Hin und Her und war kein Miteinander und wir sind eigentlich immer schlechter geworden, weil keiner mehr gewusst hat, was ist eigentlich richtig und was soll man machen. Und ja, da in der Zeit sollte ich dann das übernehmen und ich wollte eigentlich noch gar nicht. Dann habe ich 93 doch das dann gemacht. Da haben wir sogar im Falun dann noch in Mannschaft Medaille gewonnen, aber ich war der Aufgabe nicht gewachsen. Also es ist so, dass ich nicht geschafft habe, diese Strömungen zu bündeln und zur Einheit zu bringen. Da war ich ein junger Trainer. Es waren alteingesessene Trainer da, die sehr viel Erfahrung haben und natürlich sich da nicht von so einem Jungspund sagen lassen, wo es lang geht. Und dann habe ich gesagt, so funktioniert es da oben nicht. Dann hat man sich zusammengesetzt und hat man gesagt, gut, dann gehst du eine Stufe zurück und baust eine junge Gruppe auf. Das hat man damals Perspektivkader genannt. Da um Ronny Ackermann drin. Und wir geben dir 4 Jahre Zeit und versuchst mit deiner Philosophie diese Leute besser zu machen und schauen, was dann da rauskommt. Und ja, am ersten Jahr ging es ein bisschen so lala. Im zweiten Jahr waren wir dann also schon sehr, sehr stark und waren fast schon auf Augenhöhe mit der großen Mannschaft, mit der LG1A. Und ja, im dritten Jahr haben sie eigentlich alle überholt, die Eltern. Und ab da habe ich es dann übernommen und dann hat sich die Philosophie durchgesetzt. Ich habe dann damals die Trainer alle zusammengenommen und gesagt, so, und jetzt machen wir einen Rahmentrainingsplan, was zu trainieren ist. Und jeder arbeitet an einem Modell. Der eine macht ein Kraftmodell, der andere macht ein Koordinationsmodell, der andere Ausdauermodell und, und. Aber ich habe versucht, alle ins Boot zu nehmen, dass es von jedem Trainer dieser Rahmentrainingsplan ein Stück von ihnen ist und nicht von mir vorgegeben, sondern wir haben zusammen und ich habe das zusammengefügt und haben dann so Programme mit hinterlegt und dann haben wir da ein System ins Laufen gebracht. Ich habe dann noch 3, 4 Vertrauenstrainer in den engen Bereich und gesagt, wir sind der Kern und wir versuchen vom Kern aus nach außen die Leute immer mehr zu überzeugen, dass so trainiert werden muss, um eben gemeinsam nach oben zu kommen. Weil mir war es wichtig, ich wollte keine Schnellschüsse, ich stehe für Beständigkeit, saubere Basis und dann schön langsam wachsen und dann sollten sie mit 24 am Top-Level sein. So war die Herangehensweise und die Philosophie. Und dann, da hat man eben ein Frank Erlberg ist ein sehr wichtiger Mann dabei gewesen und auch der Edelmann Klaus, das sind so die in der Basis, da war Sepp Buchner, waren mit dabei und ja, so haben wir dann das gelebt, haben dann auch Unternehmungen gemacht, wir haben so Trainer-Tagungen gemacht, da haben wir uns mit Frauen getroffen, dass wir eben zusammenwachsen, also jedes Jahr im Frühjahr sind wir mal nach Dresden 2 Tage gefahren oder nach Berchtesgaden haben wir in Watzmann Überschreitung gemacht oder so, damit man einfach zusammenwächst und da eine Einheit wird. So habe ich das dann versucht, die Kombination zu einer Familie zu bringen und gemeinsam an was zu denken. Jetzt habe ich ein bisschen lang gesprochen, aber ja, so haben wir das geschafft, etwas Gemeinsames, was gut ist, ins Laufen zu bringen und umzusetzen. Und die Erfolge haben uns dann letztendlich recht gegeben.
Das ist ja der Sinn des Podcasts, dass man nicht eingebremst
ja. hat. Wir hören dir gerne auch lang zu. Aber Finzi, es passiert das, was immer passiert. Wir würden euch auch gern weiterhin sehen. Magst du vielleicht kurz ein Licht anmachen?
Ich mach mal das Licht an, ja.
Hermann, weil du gerade gesagt hast, du musstest deine aktive Karriere...
Entschuldigung, wenn ich zu lang rede, gerne gibt's mir ein Zeichen, dass das
kein Problem, wir haben Zeit.
Nicht richtig ist.
Nein. Nee. Hermann, weil du gerade gesagt hast, du musstest deine aktive Karriere früher beenden, als dir eigentlich lieb war, weil du zu viel trainiert hast, weil du dich vielleicht zu einseitig ernährt hast. Sind es so Dinge, die du auch mit in deine Trainerzeit genommen hast, auf die du bei deinen Sportlern vielleicht auch besonders achtest?
Ja, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, kann ein Zeichen sein oder das muss nicht nutzlos gewesen sein, dass du da Fehler gemacht hast. Da musst du hellhörig sein und da musst du aufpassen. Also das merke ich jetzt auch, ob das jetzt ein Ronny Ackermann war oder jetzt auch ein Erik tut sich jetzt immer schwer, ein Fabian Riesle tut sich schwer, die Belastungen noch zu verkraften. Wenn man älter ist, hat man einfach nicht mehr so viel Substanz und man kann diese schweren, großen Umfänge nicht so leicht umsetzen. Wer es momentan sehr gut noch schafft, ist der Richie. Aber man merkt trotzdem, dass einfach der Zahn der Zeit nagt und sie nicht mehr ganz so belastbar sein. Und da wäre es, glaube ich, in meinen Augen ein Riesenfehler und für das habe ich die Fehler vielleicht gemacht, dass man sagt, so, um da wieder ganz nach oben zu kommen, musst du noch mehr trainieren als die Jungen und dann treibst du es in so ein Loch oder in diese Gefahr rein und da halte ich die Hand davor und sag und werde mit denen oft reden und eben sagen, da müssen wir aufpassen, das darf mir nicht passieren, du hast jetzt so viel erreicht und das darf man nicht mehr aufs Spiel setzen, dass du irgendwelche gesundheitlichen Schäden davon ziehst. Also da, glaube ich, bin ich schon sehr wachsam und versuche, sie da zu schützen.
Du hast jetzt mehrfach deine Philosophie, beziehungsweise die Philosophie deines Anfangs in dieser Position beschrieben. Ist diese Philosophie 26 Jahre später immer noch die gleiche oder dieselbe?
Ich bin immer noch voll überzeugt, dass das so funktioniert. Man muss natürlich immer wieder Änderungen anlegen. Also es ist nicht mehr so, dass mir das, was vor 25 Jahren Bestand hat, jetzt immer noch Bestand hat. Aber die Basis, die Grundbasis ist immer noch gleich. Ich sage mal so 70-80% der Stamm, bin ich immer noch überzeugt, ist genau der richtige Weg. Man muss aber die letzten 20-30% muss man ein bisschen anders gestalten. Es hat sich ja die Wettkampfform, die Wettkampfhäufigkeit verändert. Die Typen sind anders geworden. Das Springen hat sich entwickelt. Man muss viel besser springen. Man muss leichter sein. Und dem muss man allen Rechnungen tragen. Und das im Training dann mit verankern, um eben dann, ja, dann das, die optimale Leistung zu bringen. Und von daher hat sich die Grundphilosophie nicht geändert, aber doch einige Sachen mussten schon angepasst werden.
Was sind das für Anpassungen?
Ja, man muss bei uns zum Beispiel jetzt leicht sein. Und wenn man leicht sein muss, dann muss ich ja mit der Ernährung aufpassen. Dann kann ich, es gibt welche, die tun sich leichter und manche tun sich weniger leicht. Wenn ich jetzt Muskelmasse abbauen muss, birgt es eine große Gefahr, dass man eben Glykogen verarmt wird und so weiter. Sie sollen viel trainieren. Also muss ich auch im Training phasenweise reduzieren und in Kauf nehmen, dass man da vielleicht nicht ganz so viel trainiert. Wenn ich da genauso viel trainieren würde, würde ich ihn kaputt machen oder so. Also da muss man drauf reagieren. Aber was ich an 2-3 Kilo Gewicht gut mache, kann ich einen älteren Athleten, der schon, sagen wir mal, ein gewisses Trainingsalter hat, sprich 10, 15 Jahre trainiert hat, da sind nicht mehr so viele große Sprünge möglich. Das geht's nur noch um Nuancen und vor allem in der Belastbarkeit. Und da sind 2-3 Kilo, das kann ich nicht mehr trainieren, das kann ich übers Gewicht machen, da kann ich ihn dann besser machen. Aber es ist gefährlich. Und drum muss man da auf dem Training dann reagieren, dass man eben sagt, ja, da ist dann weniger mehr. Du musst von dem leben, was du dir vorher ja angeeignet hast. Du hast die und die Basis. Um die noch mal höher zu schrauben, musst du so und so viel mehr trainieren. Das spricht aber nicht dafür, weil das dann so viel gegen das Skispringen arbeitet. Von daher muss man jetzt sagen, das ist jetzt okay. Man kann ja die Laufleistung noch durch bessere Technik oder vielleicht mit der Taktik noch, mit der Cleverness, auch mit den Anaeroben in gewissen Bereichen, dass man da noch ein bisschen härter wird oder sich schneller erholt. Das sind so kleine Pünktchen, wo man da noch dran arbeiten kann. Aber letztendlich liegt dann viel mehr der Fokus im Skispringen, weil im Skispringen kann ich von einem Jahr auf dem anderen 15 Meter weiter springen. Und das sind 2 Minuten oder 1,5 Minuten. Das kann ich im Ausdauer nicht mehr schaffen. Da geht nichts mehr. Da gehen vielleicht noch 10, 20, 30 Sekunden. Das schon mal nicht. Aber im Springen kann ich eine Minute schaffen in ein Jahr. Wenn ich wirklich an dem sauber eine bessere Technik und. Also muss ich letztendlich dann mehr den Fokus auf Skispringen legen und das andere gut lassen und sagen, das ist jetzt gut, was ich da habe. Und mit dem muss ich jetzt zurechtkommen und dann versuche ich, wo es wirklich einen Sinn hat, wo ich größere Effekte erzielen kann, da muss ich dann rein.
Ich glaube, viele unterschätzen das, aber das Training eines Kombinierers ist ja doch sehr viel komplexer als das eines reinen Spezialspringers oder eines reinen Langläufers, weil ihr irgendwie immer darauf achten müsst, die perfekte Balance zu finden. Wie schaffst du das als Trainer im Sommer, vielleicht auch im Sommer irgendwie das Gleichgewicht zu finden zwischen vielleicht Phasen, die irgendwie sprunglastiger sind und Phasen, in denen ihr eher das Laufen trainiert?
Ja, da haben wir natürlich sehr viele Erfahrungswerte, weil wir schon jetzt über 20 Jahre aufzeichnen und vieles Dinge schon ausprobiert haben. Und da weiß ich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was aber auch sehr wichtig ist, ich gebe ja sehr viel Verantwortung an die Aktiven ab, weil ich kann das nicht kontrollieren. Ich brauche das Vertrauen von den Aktiven, dass sie sagen, ja, was er sagt, das ist das ist stimmig für mich, da gehe ich mit und ich gehe den Weg. Aber trotzdem darf jeder so ein bisschen sein eigenes haben, weil jeder will ja besser werden wie der andere. Und wenn alle, sagen wir, das Gleiche trainieren, jeder will spezieller sein. Und das Spezielle macht ihn dann vielleicht ein bisschen besser. Also muss ich jeden einen gewissen Freiraum geben, aber ich muss trotzdem schauen, dass er auch wirklich meine Philosophie oder mein Glauben, was wichtig ist, mitgeben. Und dann, da gehört einfach dann ein gewisses Vertrauen dabei und eben eine bis gewisse Freiheit. Und wer das vielleicht am besten annimmt, der, glaube ich, kommt am schnellsten voran und am sichersten letztendlich. So sehe ich das. Und drum ist es nicht so, wie ich das schaffe, sondern das ist immer ein gemeinsames. Wenn er nicht mir vertraut und sagt, ich habe jetzt das und das gemacht, dann kann er auch mal sagen, ja, warum hast du das jetzt gemacht? Wir haben doch das eigentlich ein bisschen anders ausgemacht, weil ich mir das so vorgestellt habe, weil ich Angst habe, dass er jetzt, wenn er jetzt da zu viel wird, dann wird er im Herbst im Springen nicht vorwärts kommen. Also muss ich ihn da irgendwo einbremsen. Das ist meine Erfahrung. Aber das kann ein junger Athlet nicht wissen. Und der will er nach vorne. Und ich muss ihn motivieren. Ich will, dass er viel trainiert. Trotzdem muss ich ihn aber dann wieder ein bisschen bremsen. Und das ist ja jeder aktive andere. Den anderen muss ich ein bisschen anschieben und den anderen muss ich immer zurückhalten. Und und da muss aber Vertrauen da sein, weil nur dann macht es Sinn, dass man miteinander eben spricht und dann das Beste für jeden anderen rausfindet. Aber ich bin kein Trainer, der vorgibt, nur der Weg und ich kontrolliere alles. Das mache ich gar nicht. Entweder er geht mit und ich sage mal, im Wettkampf steht er alleine an der Schanze oben und läuft alleine, muss Entscheidungen treffen. Wenn ich ihm vorher die Entscheidungsnahme nehme und keine Verantwortung übertrage, dann wird er das nicht machen können. Also muss ich ihn stärken, muss ihn eigenständig machen. Also muss ich ihm viel Freiraum auch mitgeben. Aber wenn ich ihm zu viel Fehler mache, dann kommt er auch nicht vorwärts. Also muss ich mich immer mal wieder einschätzen, wenn ich merke, also so geht's nicht. Und dann liegt es halt auf dem Aktiven, wie viel Vertrauen er zu mir hat und was er dann annehmen will oder nicht. Und bis jetzt hat es bei vielen ganz gut geklappt, aber ich möchte nicht sagen, also bei einigen, die vor allem die nicht gleich so vorwärts kommen, die zweifeln natürlich gleich mal und sagen, ja, da ist vielleicht ein anderer Weg der bessere. Und man muss ja auch sagen, jeder hat ein anderes Talent. Und der eine ist halt im Ausdauer nicht so talentiert. Und dann steht man auch schnell mal an und dann versucht man natürlich andere Wege zu gehen, um vielleicht dann doch noch besser zu werden. Und das muss man halt dann auch akzeptieren. Aber letztendlich habe ich jetzt noch nie erlebt, dass einer vorher mit meinem Training oder mit meiner Herangehensweise schlecht war und dann mit den anderen gut war. Also das gab's nicht.
Du hast gerade gesagt, manchmal muss man sie ja dann doch auch etwas anschieben. Wie viel musstest du denn in den vergangenen Jahren den Finzi schon anschieben?
Also in der Ausdauer musste ich nicht anschieben. Ja, der Finzi ist so einer, der hat eine gesunde Lockerheit und Gelassenheit, das ihm sehr hilft, und dann zur großen Leistungen fähig macht. Weil wenn einer immer hoch brennt, dann gibt's keinen Peak mehr. Und das hat er, und das hat er ja schon ein paar Mal bewiesen. Trotzdem, wenn man wirklich noch eine Stufe hochgehen, dann muss man stetig auch arbeiten und da muss man auch diszipliniert viel tun. Auch die Dinge, die man nicht so gern macht. Also er trainiert sehr viel, aber zum Beispiel Gymnastik, das ist lästig, das ist grausig für ihn. Jeden Tag eine Stunde Gymnastik machen, da habe ich ihn schon oft einmal sagen müssen, wie lange willst du jetzt noch zuschauen? Du springst scheiße, weil du die Hocke nicht herbringst. Also mach jeden Tag deine Stunde oder eineinhalb Stunden Gymnastik. Das muss auch ein Erik Frenzel machen, um eben die Hocke her. Mit unserem Ausdauertraining verkürzen sich die Muskulatur doch sehr, vor allem im Rumpf, und dann wird es schwierig. Und ja, und da war er halt, da braucht er, glaube ich, schon ab und zu mal ein bisschen einen Stups. Aber da hilft mir jetzt am meisten der Julian, weil wenn der dann immer runterspringt und er hinten nach, dann das stinkt ihm dann doch ein bisschen. Und dann, glaube ich, motiviert ihn doch, dass er da ein bisschen mehr arbeitet.
Also Finzi, heute machst du brav deine Stunde Gymnastik am Tag.
Heute lege ich mich nochmal auf die Gymnastik.
Sehr gut. Hermann, was hast du denn, wenn wir gerade beim Finzi sind, was hast du dir, weißt du noch, was du gedacht hast, als du den zum ersten Mal gesehen hast?
Na, habe ich ihn nicht das erste Mal gesehen. Ja, ich habe mir...
Oder dein erster Eindruck.
Also man hat gleich schon, nicht nur ich, es haben viele schon das Talent in ihn entdeckt oder gesehen. Und ich habe mir auch sehr früh in die Mannschaft reingenommen. Wie alt warst du?
17 und 18.
Ja, weil ich gesagt habe, in der B-Mannschaft, da entwickelt der sich zu wenig schnell. Ich will den Burschen haben. Ich habe oben ein paar Ältere und ich will den in 4 Jahren, muss es so weit sein, dass er da den Eltern Parole bieten. Das war mein Plan. Das war auch der Terenz Weber war mit dabei. Mhm. Und dann haben wir gesagt, die zwei Jungen, die, obwohl wir jetzt dann eine Riesenmannschaft hatten, wir haben dann 10 in der Mannschaft gehabt und normalerweise haben wir 6 bis 8. Aber ich gesagt, die zwei, die brauche ich in 4 Jahren. Und in die 4 Jahren bauen wir die dann so auf, dass die da in Schlagdistanz sind. Das hat dann super gut bei ihm funktioniert. Aber wie gesagt, habe ich damals, wie ich ihn da gesehen habe, habe ich das schon gesehen, was da für Möglichkeiten drinstecken. Und dementsprechend habe ich mir dann gleich gekrallt.
Aber deine Trainingsphilosophie gibt dir ja recht. Ich meine, Moritz hat es vorhin nochmal nachgezählt. Du hast 58 WM- und Olympiamedaillen gewonnen. Bist wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Trainer. Also mir wird jetzt kein anderer einfallen, wenn ich ehrlich bin. Du hast die Kombination geprägt wie wahrscheinlich kein anderer. Ist dir das bewusst, wie erfolgreich du warst über einen so langen Zeitraum?
Weiß ich nicht. Ich zähle die Medaillen nicht. Aber ich will nicht sagen, dass das meine Trainingsphilosophie. Ich habe vorher gesagt, wir haben das zusammen ausgearbeitet. Und zum Beispiel der Müller Thomas, der Heimtrainer vom Vince früherer Jahre, der hat da den Grundstein gelegt. Der hat die gleiche Philosophie wie ich. Und darum ergänzen wir uns auch mit Oberstdorf so gut, weil die Jungs genau so ausgebildet sind, wie ich das in der Ausdauer, wie ich es gerne hätte oder sehe. Und von daher will ich da hauptsächlich an Thomas da noch da viel von diesen Erfolgen mitgeben. Aber ja, ich glaube, dass man damals die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ich habe, wie gesagt, in Köln da damals studiert, habe ich das Glück gehabt, dass dein Professor Liesen, der war eben der Grundlagen-Ausdauer-Guru, der hat uns geprägt an Thomas und mich und dementsprechend, wir haben damit mit dieser Philosophie erfolgreich waren wir dann, wir sind sehr erfolgreich gewesen, wir sind immer besser geworden. Es hat zwar ein bisschen Zeit gedauert, wir sind immer besser geworden, darum haben wir einfach daran an Glauben gefunden und waren davon total überzeugt und ja, und die Erfolge geben uns letztendlich recht, dass eine solide Basis das Wichtigste ist.
2013 hast du einmal gesagt, dass du maximal bis Olympia 2014 in Sotschi noch weitermachst. Diese Aussage ist jetzt schon 10 Jahre her und du bist immer noch mit, ich nehme an, sehr, sehr viel Freude im Amt. Was hat dich seitdem angetrieben oder was treibt dich nach wie vor an?
Also am meisten treibt mich an natürlich, dass ich junge, motivierten Leuten ja was mitgeben kann, dass sie Handwerk sagt, dass sie besser werden. Ich darf mit jungen Leuten arbeiten, die motiviert sind, an Sport zu treiben. Ich habe gesagt, Sport ist mein Leben mit. Ich bewege mich selber sehr gerne, spiele mit ihnen gern Fußball, obwohl ich jetzt bloß noch rumstehen kann, aber trotzdem macht es mir Freude, auch wenn ich nur im Tor stehe, einfach sein Bestes zu geben, macht mir jetzt noch Spaß. Und wenn ich verloren habe, dann ist es auch gut, aber ich will kämpfen irgendwie so. Und jetzt mit jungen Leuten zu arbeiten, bleibt man selber jung. Und dann muss ich noch sagen, bin ja ziemlich harmoniebedürftig. Ich habe immer ein Arbeitskreis, mit denen ich sehr viel Spaß habe. Meine Kollegen, jetzt der Heinz Kuttin und auch der Kai Bracht, ich bin einfach gern mit denen zusammen, wir spielen zusammen Karten. Und dann meine Techniker, die ja einfach, mit denen haben wir Spaß. Wir spielen auch Fußball mit denen, wir können einen Flachs machen, wir können zusammen feiern und. Also das Arbeitsumfeld, das macht mir unheimlich Spaß, mit Freunden zu arbeiten, sage ich mal so. Und dann kann man eben mit jungen Leuten, die motiviert sind und dir vertrauen und ich ihnen was geben kann. Wenn ich jetzt einem Winzer einen Tipp gebe und sage, probier das und das, ich habe mir da und da die Gedanken gemacht, probiere es mal aus, und wenn das dann funktioniert und ich auf einmal ein bisschen weiterspringe, dann habe ich immer noch einen kalten Schauer, jetzt habe ich ihm helfen können, geil, das gefällt mir. Und das ist das, was mir Energie gibt und sagt, ja, ich will da weitermachen. Also das hat mich immer angeschoben. Allerdings muss ich sagen, nur Reisen, immer weg von Familie. Ich bin auch jetzt das zweite Mal, zweite Familie. Also es ist alles nicht spurlos an mir vorübergegangen. Das hemmt dann das immer mal wieder, weil ich sage, jetzt musst du mal irgendwann mal zur Ruhe kommen und mal zu Hause mal da sein und für Kinder und Frau da sein und für dich selber vielleicht auch. Aber letztendlich war immer die Motivation, da was zu erreichen oder die besser zu machen, höher. Ja.
Wenn du gerade so schön gesagt hast, das Zusammenarbeiten mit Freunden, Finzi, wie ist denn das für dich? Weil es ja schon vielleicht auch interessant ist, das Thema so Athleten-Trainer-Beziehung. Ist das als Athlet manchmal schwierig zu differenzieren, gerade wenn von oben vielleicht auch schwierige Entscheidungen mal getroffen werden müssen und man sonst aber eigentlich so ein freundschaftliches Miteinander hat?
Das finde ich eigentlich gar nicht so schwierig, weil eigentlich sind wir da in sehr ehrlichem Austausch und ich bin da ein sehr direkter Mensch. Also deswegen kriege ich da immer meine klare Aussagen. Deswegen habe ich da jetzt, ich glaube, da sind wir alle in einem guten Umfeld und ich glaube, der Respekt, der überwiegt auf jeden Fall. Deswegen ist das eine ganz, ganz normale Athleten-Trainer-Beziehung, würde ich sagen.
Hermann, abschließend noch eine Frage von mir. Kannst du dir nach all den Jahren Bundestrainer sein überhaupt schon vorstellen, wie die Zeit wird, wenn du mal kein Bundestrainer mehr bist?
Ja, ich beschäftige mich jetzt immer mehr damit und ich will natürlich mit der Arbeit noch nicht aufhören. Ich will versuchen, vielleicht mein Wissen noch irgendwie jemand mitzugeben, um für die Kombination in Deutschland weiterhin gut zu sein, auch vielleicht auch international, egal. Aber mein Wissensschatz macht mir Freude, jemand was mitzugeben und vielleicht zu helfen, ein besserer Trainer zu werden oder in irgendeinem anderen Bereich. Also da werden wir sehen, was die Zukunft bringt.
Du hast ja, weil die Coco vorhin schon angesprochen hat, eine Aussage von dir von 2013, dass du nach Olympia aufhörst. Du hast auch vor der aktuellen Saison gesagt, das wird deine letzte WM sein. Jetzt sind wir mal optimistisch, also euren Zielen entsprechend. Wenn es jetzt noch in zwei Wettbewerben zwei Medaillen gibt für euch, dann hättest du 60 Olympia- und WM-Medaillen. Und das ist natürlich eine Zahl, mit der kannst du als großer Bayern-Fan natürlich eigentlich nicht aufhören, oder?
Das stimmt. Ja, dann müssen wir 59 machen.
Ich glaube, da kann man alle mit 60er leben.
Hast du denn schon eine Entscheidung getroffen über einen Zeitpunkt oder kannst und willst du da noch nicht drüber reden?
Ja, eigentlich kann ich nicht drüber reden, aber sagen wir, die Entscheidung wird jetzt eigentlich ja letztendlich immer klarer. Und von daher werden wir uns im Frühjahr zusammensetzen und dann die bestmögliche Lösung für die Jungs versuchen zu finden, was sie jetzt eigentlich brauchen. Also es ist so, dass ich schon jetzt merke, dass sie vielleicht am Wechsel irgendwas anderes brauchen. Ich komme vielleicht nicht mehr ganz so ran, wie das vor 5 oder 10 Jahren war. Es ist aber gar nicht schlimm, weil es ist ein Wahnsinn, wie lange sie mich schon akzeptiert haben und mir vertrauen. Und wenn das jetzt, jetzt sagen wir mal, jetzt einfach bröckelt und das nicht mehr ganz so entschlossen dahinter steht, dann ist es auch gut. Und ich wollte ja schon vor 3-4 Jahren, da haben wir mal eine kleinere Krise gehabt, da wurden aber explizit, wurde ich von den Jungs gefragt, ich habe extra gefragt, wollt ihr das wirklich noch mit mir? Weil ich stehe für das und das und wenn sie aber was anderes, dann ist es auch gut. Und da wollten sie aber noch mit mir zusammenarbeiten und das, glaube ich, jetzt sieht so aus, als wäre das nicht mehr ganz so, dass einfach vielleicht ein anderer Reiz sinnvoller wäre und sie mehr nach vorne bringt als mit meinen Erfahrungen, sage ich mal so.
Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass du uns heute besucht hast, noch als Bundestrainer und noch ganz viel Erfolg für den Rest der Saison, egal was dann im Frühling so kommen mag.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke für deine Zeit. Und was ich noch sagen wollte, das Problem mit den 60 Medaillen können wir ja umgehen, wenn neben der Teammedaille nicht nur der Juli, sondern auch noch der Finzi von der Großschanze eine Medaille holen. Also,
genau, ja.
Genau.
Das wäre der Plan.
Sehr gut.
Genau, super gut. Würde ich auch mitgehen, ja.
Ein Dankeschön auch an euch da draußen fürs Lauschen. Wieder einmal, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, egal in welche Richtung, dann meldet euch per E-Mail an team@shehappens.de oder bei der Coco auf Instagram @she.happens. Bewertet uns auch gerne, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast hört. Und damit vielen Dank, kommt gut durch die Woche.
Ciao.
Ciao.
So, das war's. Happens.